wenn du schon länger überlegst, in ein Tracking-Tool einzusteigen, ohne Abozwang und gleichzeitig etwas für deine tägliche Gesundheit tun möchtest, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Das Biogena One und Ultra Human Bundle ist dein smarter Einstieg in die Welt von Biohacking und Longevity. Du bekommst den Ultra Human Ring plus 3 Monate Biogena One, mein täglicher Drink für Energie, Fokus und Immunsystem. Auch eine richtig gute Geschenkidee übrigens, für dich selbst oder jemanden, der mehr aus sich rausholen will. Und wenn du selber schon Biogena One trinkst, vielleicht kennst du jemanden, dem du damit etwas Gutes tun willst. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
6. Jänner, Heilige Drei Könige. Bei uns sind es die drei Eisheiligen. Wir reden heute über Kälte. Und zwar deswegen, weil du gesagt hast, das Thema Kälte soll man grundsätzlich einmal wieder angehen. Und zweitens, es gibt einige neue Erkenntnisse, die du der Weltöffentlichkeit nicht länger vorenthalten kannst.
Tatsächlich ist so, das Thema Kälte ist natürlich, Eisbaden ist im Winter nicht mehr tot zu kriegen. Du machst irgendwie Instagram auf oder irgendeine andere bildgebende Social-Media-Plattform und du siehst Menschen, die sich daran freuen, dass sie im kalten Wasser planschen und sich mit Eiszapfen quasi brüsten oder wie auch immer man das sagen möchte. Das heißt,
Schönes Bild.
Ja, aber ich sagte nicht mit Eisbrüsten zapfen, sondern mit Eiszapfenbrüsten. Nein, aber jedenfalls, da ist tatsächlich...
Sie haben dann manchmal auch Eisbrüste mit Zapfen.
Mit Sicherheit. Die einen haben Eisbrüste und die anderen haben Eiszapfen. Und dazwischen gibt es auch noch ein Eisbein. Aber nein, Scherz beiseite, Kälte ist halt gerade wirklich en vogue. Und gerade im Winter, wo ausreichend kalte Gewässer zur Verfügung stehen, egal ob sie jetzt gerade angefroren sind und verzuckert vom Schnee oder nicht, bietet sich's natürlich auch an, dem Thema mal wieder ein bisschen näher zu kommen. Zudem ist es natürlich so, die Zeit vergeht, die Leute veröffentlichen Studien und tatsächlich lohnt sich's deswegen, dass man sagt, okay, wir wärmen das gute alte Thema Kälte nochmal auf und das war jetzt auch der letzte für das Phrasenschwein für heute.
Wir haben aber viele, also wir haben ja nach unserer genialen Einsteigerfolgenidee zu Weihnachten, haben wir sehr viele frische Biohacker jetzt bei uns, die an unseren Lippen hängen oder vielmehr an deinen. Und die werden sich natürlich jetzt total interessieren dafür, wie denn das jetzt ist mit der Kälte, mit dem kalten Duschen, mit dem Eisbaden, mit der therapeutischen Verwendung von Kälte. Wollen wir vielleicht einmal am Anfang ein bisschen so ein kleines Best-of-Knowledge-Kälte machen. Erklär mir bitte gleich zu Beginn, was passiert im Körper? Warum mögen Biohacker Kälte so gern? Weil angenehm ist es ja nicht.
Nee, letzten Endes ist es so, Kälte ist durchaus vielgesichtig und ist auch vielschichtig. Und je nachdem, wie man Kälte nutzt, hat es unterschiedliche Effekte. Gehen wir mal wieder die Pavlovsche Pyramide von unten nach oben hoch. Das heißt, ganz unten, ganz niederschwellig ist natürlich das Thema, was passiert bei einer kalten Dusche. Bei einer kalten Dusche haben wir ganz klar eine Wirkung auf unser vegetatives Nervensystem. Das heißt, letzten Endes ist die Folge der Exposition auf die kalte Dusche eine Aktivierung des Sympathikus. Das wollen wir haben. Wir werden entspannter. Gleichzeitig ist es so, dass unser Belohnungssystem oder Belohnungsmotivationssystem, nämlich das Dopamin, ein bisschen angekurbelt wird und dafür brauchen wir keine Kryokammer, dafür müssen wir nicht in den nächsten Weiher springen und vorher noch im Pickler Loch ins Eis schlagen. Das reicht schon völlig aus, wenn wir in der Früh die Dusche auf kalt stellen und da 30 Sekunden drunter bleiben.
Du hast gesagt, den Sympathikus aktivieren.
Es gibt diesen ersten Erschreckenmoment, also sprich der Sympathikus wird aktiviert. Und in der Folge, wenn das Dopamin rauskommt, kommt eben auch die Aktivierung des Parasympathikus. Das heißt, dann tritt diese Entspannung ein und eine gewisse Gelassenheit. Und die eine oder andere erinnert sich daran, das ist immer meine Regenwurm-Metapher, wenn du früher auf dem Weg zur Schule gezwungen worden wärst, einen Regenwurm zu essen, wäre dir den Rest des Tages nichts mehr passiert, was unangenehmer hätte sein können. Und das gilt halt für die kalte Dusche und alles andere im Bereich der Kälte auch. Klar gibt's ein paar Leute, die mögen es richtig gern, in die Kälte zu springen, aber für die meisten ist es halt auch nach der 125. Anwendung noch eine gewisse Anstrengung, Überwindung. Und diese Überwindung überwunden zu haben, die Überwindung aufgebracht zu haben und quasi dann die Herausforderung überwunden zu haben, scheint eben für unser Dopamin super zu sein und insgesamt auch für die innere Gelassenheit. Das heißt, Kälte, selbst mit der kalten Dusche, trainiert auch unsere mentale Resilienz, was durchaus auch wertvoll ist. Wenn wir jetzt die Kälte auf Level 2 upgraden, also wir gehen aus der Dusche raus und gehen ins kalte Wasser, dann haben wir natürlich eine zusätzliche Wirkkomponente. Wir haben auf der einen Seite einen anti-entzündlichen Effekt, der logischerweise bei einer kalten Dusche noch nicht auftreten kann, es sei denn, man duscht verdammt lange, verdammt kalt.
Verdammt lange heißt wie lang?
Es gibt tatsächlich, weil sich Menschen unter der Dusche bewegen, keine einzige Studie, die was könnte, aber du dürftest zu 30 Minuten kalt duschen, wäre wahrscheinlich schon gut. Also so lang grillen andere nicht. Aber dementsprechend, also Cold Water Exposure beginnt ja irgendwie so bei plus 16 Grad und geht runter bis 0. Danach wird es ein bisschen schwierig, weil man dann nicht mehr ins Wasser reinkommt. Wir erinnern uns, die Worsek-Formel von der lieben Josephine Worsek besagt ja Wassertemperatur in Grad Celsius gleich Verweildauer in Minuten. Das heißt, bei 16 Grad 16 Minuten, bei 0 Grad eben 0 Minuten, weil das Wasser gefroren ist und dazwischen so wie die Zahlen spielen. Die Effekte sind natürlich ganz anderer Art. Da sind wir jetzt in der Lage, Entzündungseffekte zu unterdrücken. Das heißt, auf der linken Seite bedeutet es, wir können damit einen Muskelkater loswerden. Auf der anderen Seite kann das bedeuten, wir können damit bei Gicht oder anderen rheumatischen Erkrankungen so ein bisschen arbeiten, was schon extrem spannend ist. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, das kommen wir später wahrscheinlich nochmal hin, es für Sportler durchaus interessant sein kann, welche Kälte, in welchem Umfang nutze ich wann im Rahmen meines Alltags ein, sowohl im Rahmen von Wettkampf als auch im Rahmen von Trainingsbegleitung. Das ist eigentlich ein Riesenthema nach wie vor.
Zum Thema Kälte und Sport kommen wir dann später in einem eigenen Block.
Machen wir nochmal separat, weil da gibt es wirklich immer noch viel zu sagen. Und dann gibt es natürlich, wenn wir das angeschaut haben, noch so ein bisschen das Mysteriöse, das Thema Kälte und Abnehmen, wo man dann so den Umweg geht über das braune Fett, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und dann dadurch wahlweise 1, mehr Stoffwechselaktivität, wahlweise 2, mehr braunes Fett, dadurch mehr Mitochondrien, dadurch mehr Stoffwechselaktivität. Und da gibt es eine ganze Menge, womit man die Leute hinterm Sofa hervorlocken kann. Ob man es dann wirklich zurecht tut, da kann man sich immer noch ein bisschen drüber streiten. Aber ich glaube, gehen wir jetzt auch gerne mal ein.
Du springst schon ins kalte Wasser. Lass mich noch ein bisschen, ich sitze noch am Ufer. Ich möchte jetzt gerne noch, bevor wir ins kalte Wasser hineingehen, möchte ich jetzt gern von dir wissen, für wen besonders gut, für wen besonders vorteilhaft die Kälte, für wen nicht und in welchen Situationen nicht. Weil da ist in den letzten Jahren doch oder in den letzten Monaten ist dann doch, glaube ich, bei den Biohackern insgesamt ein bisschen eine Sensibilisierung eingetreten, dass das nicht für alle jederzeit das Geilste ist, sondern dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein kann und darf.
Genau. Also grundsätzlich ist es so, wen will ich in der Kälte am allerwenigsten sehen? Das sind Menschen mit einem Burnout, das sind Menschen mit einem extrem hohen chronischen Stress, wo man sowieso schon den Eindruck hat, dass die Cortisolproduktion irgendwelche wilden Sachen macht und die eh nicht mehr runterfahren. Also da ist es definitiv keine gute Idee. Es ist tatsächlich auch so, dass es, und ich weiß gar nicht, wie man das im Jahr 2026, vermutlich ist Bodyshaming immer noch ganz verboten, aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn Leute wahnsinnig wenig Insulationsmaterial verbaut haben, dann kann es tatsächlich sein, dass da die Kälte einfach nur als schmerzhaft empfunden wird und das nicht nur wie beim einen oder anderen mal an Füßen oder an Fingern, sondern am ganzen Körper. Und da gilt heute viel mehr als in der Vergangenheit, wenn es weh tut, darf man auch aufhören. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Dann das Thema Schilddrüse, aber für Leute, die beispielsweise mit einer Hashimoto zu kämpfen haben, für Leute, deren Schilddrüse ohnehin dazu neigt, bisschen komische Sachen zu machen, ist es definitiv auch keine gute Idee. Und last but not least, für alle anderen ist es grundsätzlich eine gute Idee, aber da halt auch nicht chronisch, sondern nur punktuell. Und punktuell bedeutet in meiner Realität und auch in dem, was ich heute meinen Klienten empfehle, idealerweise 2 bis 3 Tage in der Woche. Klar.
Du hast es eine Zeit lang jeden Tag gemacht.
Klar, für Leute mit einer fiesen ADHS ist es definitiv, ist es definitiv schon so, dass es durchaus hilft, das Hirn mit Hilfe der Kälte in so einen kleinen Käfig in der Früh zu zwingen und sich einfach darauf zu konzentrieren, dass wenn man den Fokus nach innen richtet, dass dann Sachen funktionieren, inklusive das Überleben in der Eistonne. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn der Effekt so niederschwellig ist, weil man es eh zu einer Gewohnheit gemacht hat, die man über Jahre oder sowas zieht, dann ist halt die Wirkung deutlich schwächer, als wenn du ab und zu auch Pausen hast. Und ich habe ja seit letztem Herbst irgendwie so die Frequenzen ein bisschen reduziert und ich merke tatsächlich, die Überwindung ist viel größer wieder geworden, die ich aufbringen muss, aber auf der anderen Seite ist auch der Effekt aufs Belohnungssystem deutlich stärker, als es in der Vergangenheit war. Früher war es so wie Zähneputzen und jetzt ist es schon irgendwie ein bisschen mehr.
Das Thema Stress. Du hast jetzt gesagt, der chronische Stress ist ein Ausschlussgrund für Eisbaden. Wie empfinde ich das jetzt? Wie kann ich jetzt für mich herausfinden, tue ich mir was Gutes mit dem Eisbaden oder tue ich mir nichts Gutes? Ich glaube, mich erinnern zu können, du hast einmal zu mir, als ich dir erzählt habe, ich bin nach dem Eisbaden am Abend so wunderbar müde geworden und konnte dann so gut einschlafen. Und ich habe dir das ganz stolz erzählt, hast du gesagt, ui, bitte nicht weiter Eisbaden, weil wenn du mit Müdigkeit darauf reagierst, dann ist das ein Signal deines Körpers, dass er sagt, Alter, ich habe schon so viel Stress, jetzt fügst du mir noch weiteren Stress zu, hör bitte auf, ich trau zu, wie wir in Österreich sagen würden. Und das scheint es wohl zu sein. Also wenn ich nicht in der Lage bin, einen starken Stressimpuls wieder abzupuffern und daraus neue Energie zu beziehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich das nicht machen soll.
Ja, denn letzten Endes ist es ja eigentlich klar, durch die Kälte gibt es ja auch irgendwie eine gewisse Anregung. Es gibt diese Cortisolreaktion. Cortisol ist ein Gegenspieler von Melatonin, sollte eigentlich wach machen. Und wenn das einfach nicht mehr passiert, dann haben wir 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das Level ist eh schon so fucking hoch, dass der Körper das eigentlich schon als Grundrauschen akzeptiert, was nicht gut ist. Oder Möglichkeit 2, die Nebenniere, die grundsätzlich ja nicht in der Lage ist, aufzuhören, Cortisol zu produzieren, ist zumindest an einem Punkt, dass er jetzt sagt, okay, aktuell bräuchte ich deutlich mehr Elektrolyte und vielleicht auch mal kurz Pause, weil jetzt gerade bringe ich auch nichts mehr zusammen. Mhm. Und das ist tatsächlich schon etwas, das muss man wollen und da muss man auch hinarbeiten. Aber tatsächlich, sehr lustig, das war sehr am Anfang unserer gemeinsamen Zeit und offensichtlich war dein Stressniveau damals auch schon so ein bisschen Richtung Oberliga.
Wie sehr können wir durch Kälteexposition das Abnehmen unterstützen? Ich kann mich erinnern, bei einem meiner ersten Wim Hof Workshops war einer dabei, der war so offensiv halb gebildet mit Biohacking-Wissen. Und der hat uns lang und breit erzählt, dass man mit 2 Minuten in so einem Eisbad mit ungefähr 2-3 Grad 500 Kalorien verbrennt. Und das habe ich mal gemerkt, weil das irgendwie eine sehr plakative Zahl ist, weil ich mir nämlich auch merke, dass 500 Kalorien ein Backerl Mannerschnitten bedeutet. Und ich habe mir gedacht, nur das ist doch gar nicht so schlecht, sitze ich 2 Minuten da im Eisbad drinnen und verbrenne ein Backerl Mannerschnitten, was bei ungefähr 2000 Kalorien Grundumsatz am Tag, ist das schon ein Vierteltag, den ich da wegbrenne in 2 Minuten. Genau.
Und da funktioniert natürlich der Bullshit-Detektor auch bei Viertelgebildeten eigentlich so, dass man sich denkt, okay, das heißt theoretisch gesehen 8 Minuten in halbkaltem Wasser und letzten Endes...
Der Grundumsatz ist weggefroren.
In 16 Minuten ein Kilo abgenommen.
Ja.
Das musst du mal hinbekommen. Nee, also Scherz beiseite.
Nur
ja, logisch. Und gleichzeitig wahrscheinlich noch Muskelmasse aufgebaut, Implantate in die Brüste bekommen, wenn man es haben wollte, und stärkere Wangenknochen wie Tim Gray künstlich ins Gesicht geschraubt. Nee, also Scherz beiseite. Kälte ist toll, auch für das Thema Gewichtsmodulation. Aber es sind keine paar hundert Kalorien, die in 2 Minuten kaltem Wasser verloren gehen. Es sind ein paar Kalorien. Allerdings kann es durchaus sein, dass der Stoffwechsel danach angeregt ist. Das heißt, über den Tag über so eine Art Nachbrenneffekt.
So wie beim High-Intensity-Training, wo man ja auch den Nachbrenneffekt immer wieder zitiert.
Genau. Die amerikanische Sprache ist herrlich. Ich wollte es jetzt umgehen, aber so ein Afterburner hat natürlich auch eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten, geht eben auch beim Hit. Aber jedenfalls...
Hot Shit ist das.
Hot Shit. Ja, es kommt dann auch wieder ganz fürchterlich auf den Dunstkreis an, aber wir hören da jetzt auf, das wird nicht mehr gut. Nein, also letzten Endes, ja, es regt den Kreislauf an, ja, es ist super fürs Wohlbefinden. Macht es braunes Fett, weil das ist ja dann das Nächste, was dann immer so ums Eck kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher nein. Die wunderbare Studie im Magazin Nature publiziert vor einigen Jahren hat ja dieses Protokoll, wie machen wir aus weißem entzündlichen Fett braunes Fett, publiziert. Und da war ja klar, dass das Wundermittel, was wir alle brauchen, Succinat heißt. Succinat gibt's leider nicht im Supermarkt und aktuell auch nicht in der Apotheke, sondern das gibt es nur, wenn wir wiederholt Schüttelfrost durch Kälteexposition entwickeln, uns aus eigener Kraft wieder aufwärmen und dann wieder ins Schüttelfrosteln kommen. Und das Ganze machen wir 30 Minuten und dann gibt es eine Menge Succinat, die in der Lage ist, signifikant aus weißem entzündlichen Fett braunes bzw. beiges, mitochondrienreiches Fett zu machen.
Ja.
Wer das einmal ausprobiert hat, wie sich das so anfühlt, im Wasser zu bleiben, bis man zittert, rauszugehen, sich aus eigener Kraft wieder aufzuwärmen, mit oder ohne diesem super pathetischen Pferdchenstand, der danach eingeladen wird, die nächste Runde ins Wasser zu gehen, und das Ganze bei einer halben Stunde wird man das wahrscheinlich so 4, 5, eher 6 Mal wiederholen dürfen.
Ja.
Ich vermute,
das geht gar nicht.
Da gehört schon ein Mindset dazu, dass man grundsätzlich, wenn man irgendwie ein Würgehalsband oder sowas sieht, da auch eher eine Möglichkeit und keine Gefahr drin sieht. Also das ist halt nicht meins.
Ich glaube auch, dass das dann gefährlich ist. Also beim Roten Kreuz gibt es ja den Fachbegriff des, glaube ich, Rettungstods, wenn Menschen deutlich unterkühlt sind und dann gerettet werden und dann zu schnell aufgewärmt werden, dann kommt das kalte Blut aus den Extremitäten sehr schnell zu den lebenserhaltenden Organen. Die können mit diesem kalten Blut nicht gut umgehen und stellen daraufhin die Arbeit ein. Was blöd ist, weil wenn zum Beispiel das Herz die Arbeit einstellt, weil ihm auf einmal so kalt geworden ist, dann hat das durchaus Folgen auf den Rest des Organismus, die man nicht unbedingt gerne haben muss. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man also jetzt die Eisexposition, die Kälteexposition nützen möchte, um wirklich da Effekte in Richtung Gewichtsabnahme oder braunes Fett zu entwickeln, dann bitte nicht übertreiben. Bitte nicht.
Genau, und wenn man sowas tatsächlich vorhat, natürlich wie immer bei der Kälte sich hinarbeiten, wenn man startet, es nicht alleine tun, wenn man sagt, okay, ich gehe so lange ins Wasser, bis ich fröstel und wärme mich dann aus eigener Kraft auf und ich mache das einen Durchgang im Monat 1 und 2 Durchgänge im Monat 2 und irgendwann schaffe ich dann da 3 oder 4 Durchgänge, dann ist das alles gut. ich treffe den Josef Köberl immer nur auf Veranstaltungen. Du warst mit ihm schon beim Gletschereisbaden. Also insofern, da sieht man dann schon auch, dass es durchaus auch Leute gibt, die offensichtlich mit dem Thema überhaupt kein Problem mehr haben. Aber der ist ja auch nicht irgendwie gestolpert und in das Gletscherwasser gefallen. Der hat sich da auch hingearbeitet. Ja. Also bitte ein bisschen Kontenance im Umgang mit dem Eis.
Bei der Josef Köberl, da muss man schon auch sagen, der ist halt so tief im Eis drinnen, meine ich jetzt, was sein Wissen und seine Kompetenz betrifft, der führt Leute dann auch in einem Tempo und mit einer zugleich Konsequenz und Behutsamkeit an das Eis heran, dass man sich dem mit bestem Wissen anvertrauen kann. Auch als Neuling, ich habe tatsächlich bei meinem Workshop am Gletscher oben bei ihm erlebt, dass da waren Teilnehmer dabei, die haben davor wirklich maximal kalt geduscht und waren dann in diesem Eiskanal drinnen mit, damals waren das minus 0,5 Grad, glaube ich, oder so. Also wirklich kalt.
Nee, also wie gesagt, grundsätzlich, wenn man nicht auf der Ausschlussliste, die wir ganz am Anfang hatten, die Positionen 1, 2 und 3, also du bist hast eine Hashimoto, bist untergewichtig und chronisch gestresst, dann solltest du auch nicht zum Josef gehen. Der kann dich dann auch nur übers Wasser tragen, aber nicht durchs Wasser ziehen. Aber sonst ist es wirklich eine dringende Empfehlung für jemanden, der mal was Besonderes erleben möchte, das zu machen. Also ich freue mich immer, wenn wir uns treffen. Er ist auch ein unglaublich gemütlicher Mensch. Also das ist alles gut. So, nichtsdestotrotz, Josef, braunes Fett passt auch irgendwie ganz gut. Eskimos haben das ja auch. Das heißt, da ist es tatsächlich so, es wäre erstrebenswert, aber wir kriegen es gar nicht so zwingenderweise durch die Kälte. Aber es ist technisch möglich. Was allerdings ein bisschen neuer ist, weil diese Sukkinat-Geschichte erzähle ich gefühlt auch schon seit Jahren, ist tatsächlich so, wo fangen wir an? Wörthersee.
Ja.
Apothekerkongress.
Ja, das ist, das war der nächste Punkt auf meiner Liste, nämlich, der Punkt besteht aus zwei Punkten. Der eine Punkt ist Schmerztherapie, das heißt, wie kann Kälte gegen chronische Schmerzen helfen, gegen welche Schmerzen hilft Kälte und warum und wie. Und zweitens ist dann die Kälteverabreichung nicht über den ganzen Körper, sondern nur über die Hände. Was bringt das? Bitte, und jetzt kehren Sie an die Ufer des Wörthersees zurück, Herr Beuth.
Genau. Und zwar war es der Sommer und ganz schön heiß, soweit ich mich erinnere. Und da war der Apothekerkongress und auf dem Apothekerkongress hat der Professor Lika, meines Wissens, ich bin ja kein Österreicher, aber meines Wissens und auch nach Ansicht von Google, ist er zumindest definitiv der bekannteste Schmerzmediziner in Österreich. Der hat bei sich in der Klinik eine kleine präklinische Studie, also noch nichts so richtig Riesenkohorte, aber trotzdem ganz vernünftig durchgeführt und die Ergebnisse waren so erstaunlich, dass sein Vortrag wirklich ein Genuss war, weil man gesehen hat, wie dieses Urgestein an, medizinischer Gravitas selber immer wieder erstaunt war, als er es erzählt hat. Letzten Endes ging es da tatsächlich darum, dass sie sich den Vitus gepackt haben, dieses Handkühlgerät aus Österreich, das ich auch wirklich sehr, sehr gerne habe. Und auch bei mir im Lab habe und immer wieder gerne nutze, vor allem beim Krafttraining, kommen wir später wieder dazu. Und jedenfalls hat Lika eine Handvoll Patienten über 8 Wochen, ich hoffe, ich verhackstückel es jetzt nicht, ist ein bisschen her, quasi diese Kältetherapie über die Hände nutzen lassen. Und die wurden dann immer wieder befragt und gleichzeitig wurden auch Entzündungswerte im Blut angesehen. Und das Ergebnis war tatsächlich ganz, ganz faszinierend. Leute mit chronischen Schmerzen, die normalerweise sich auf einer Skala des Schmerzes, die bis 10 geht, so auf einer 8 oder 9 verortet haben, die kriegst du normalerweise durch die Gabe mit klassischen Schmerzmitteln, kriegst du die, wenn es gut läuft, auf eine 7 oder auf eine 6 runter, also so gar nicht so übermäßig viel. Und über 80% der Studienteilnehmer kamen eben beim Lika durch die Handkühlung stand alone, also ohne Medikamente, auf ein Level zwischen 4 und 5. Und das ist natürlich eine relativ wilde Geschichte, wenn du von ich kann die Schmerzen nicht mehr ertragen oder ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, die Schmerzen sind so groß auf, die Schmerzen sind vorhanden, aber okay, kommst, ist es wirklich beeindruckend. Sie haben natürlich auch das Thema, kann man sich jetzt auch gut vorstellen, Stimmung angeschaut, weil wenn du dauernd Schmerzen hast, ist natürlich überhaupt dein Stimmungshorizont auch so ein bisschen getrübt. Die Stimmungsverbesserung war auch ganz signifikant zu sehen. Und letzten Endes, wie gesagt, es war eine präklinische Studie, aber so wie es der gute Professore dargestellt hat, war sein Team, das die Studie durchgeführt hat, bei der Auswertung der einzelnen Graphen und der Biomarker, auch Entzündungswerte im Blut, komplett von den Socken, weil sie gesagt haben, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass man ohne eine medikamentöse Intervention in einer derart überschaubaren Zeit mit einem derart niedrigen Aufwand eine derartige Verbesserung in der Lebensqualität und in der Schmerzwahrnehmung erzielen kann. Und das finde ich halt schon ganz, ganz, ganz spannend, weil letzten Endes ist ja das Thema Kühlung der Hände nichts Neues. Wer die Biohacking-Praxis kennt, kennt Professor Greg Heller, der saß ja quasi schon 5 oder 6 Mal zwischen uns, auch nur gedacht, weil er ein Stanford-Professor ist und die sind selten zu Gast in der Biohacking-Praxis. Egal, ob es Gottvater Huberman ist oder eben der gute Greg, die haben meistens was anderes zu tun. Aber der Greg Heller hat ja damals festgestellt.
Ich spreche nicht gut genug Deutsch.
Das stimmt, das ist eigentlich der Einzige. Sie rufen ja ständig an und fragen, ob sie mal vorbeikommen.
Ich sage nicht.
How is your German?
Ja, genau. Und da sagen sie, naja, Mittel. Und dann sagen wir, leider. Leider.
Jedenfalls hat ja damals Heller schon festgestellt, dass du die Regenerationsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit, den maximalen Kraftoutput und die Anzahl an Wiederholungen bei Hochtrainierten und bei Untrainierten deutlich verbessern kannst, wenn du sie zwischen den Trainingssätzen eben auch mit der Handkühlung arbeiten lässt. Wir wissen ja auch, dass Hände, Füße und Hände, Fußsohlen und die Stirn die drei einzigen Stellen sind, wo das Blut aus Adern und Venen direkt aufeinander trifft, ohne durch ein Kapillarsystem zu müssen. Und das natürlich, wenn wir an den Stellen jetzt Wärme oder Kälte aufbringen, dass dann das natürlich die Stellen sind, wo wir tatsächlich die Körperkerntemperatur beeinflussen können.
Da können wir auch, Entschuldigung, unterbreche dich, weil jetzt beginnen ja wieder die Fernsehübertragungen der Tennisturniere aus Australien. Und da sieht man dann die armen Tennisspielerinnen und Tennisspieler, wie sie in den Seitenwechselpausen sich diese eisgekühlten Handtücher um den Hals hängen. Und als Biohacker weiß man, oje, ihr Lieben, das bringt euch nichts, weil tut's euch das kalte Handtuch auf die Handflächen, tut es euch auf die Fußsohlen, wobei da sind meistens ein paar Tennisschuhe dazwischen, oder tut es euch auf die Stirn, dann greift das auf die Körperkerntemperatur zurück und bringt dauerhafte und nachhaltige Linderung.
Wobei natürlich eine Ballsportart wie Tennis da wieder mit ein paar Caveats einhergeht. Das eine Problem ist tatsächlich, das kennen wir aus dem Ausdauersport, wo ja dieses Thema Kühlung fast noch ein bisschen relevanter ist, denn wir erinnern uns, Anstieg der Körperkerntemperatur führt zum Leistungsabbruch.
Mhm.
Das heißt, für Triathleten oder sowas ist es ja super wichtig, dass die im Sommer bei ihren Ironman-Wettkämpfen und bei ihren anderen entsprechend langen Ausdauerleistungen einen kühlen Core behalten. Und da hat man ja auch eine Zeit lang, oder macht es auch immer noch in die Radhelme beispielsweise, auch so Kühlpads oben eingearbeitet, um quasi da mit die Körperkerntemperatur unten zu halten. Da reagieren erstaunlich viele Leute mit sehr starken Kopfschmerzen drauf. Also das ist vielleicht im Wettkampf, wenn man es nicht gut verträgt, nicht die beste Idee. Und ich hätte ehrlicherweise auch Angst, wenn ich jetzt eine nicht regulierte Kälte beim Tennis anbringen würde und da über die Hände gehe, ob das nicht eventuell beim ersten Aufschlag oder beim ersten Return auch irgendwelche nicht ganz idealen Auswirkungen haben könnte. Das heißt, der Tennisspieler, der seine Füße nicht kühlen darf, der einen klaren Kopf braucht und wo auch die Hände gut greifen können sollen und ja nicht taub oder sonst was, vielleicht ist er nicht wahnsinnig dafür geeignet, das Thema Kälte richtig umzusetzen, aber grundsätzlich hast du völlig recht.
Ich vermute ja, dass die meisten Tennisspieler nicht deswegen den Hals kühlen, weil sie vorher die Stirn und die Hände ausprobiert haben und dann gesagt haben, na, das ist doch nicht so gut, sondern einfach, weil sie es nicht besser wissen.
Ja, aber das Vorsprung durch Wissen, also wenn ich dich dann nächstes Jahr doch noch in Australien antreten sehe, dann weiß ich, wie du es geschafft hast.
Das ist dann nur, weil ich den kühlen Kopf bewahrt habe bei den Vorbereitungsturnieren. Warte, aber weil wir jetzt das mit dem Applizieren der Kälte angewiesen, ich möchte dann noch zu der Hand, zu den Händen dazukommen, aber wir waren jetzt gerade bei der Stirn und jetzt gibt's ja die Möglichkeit, dass man sich die Kälte in so eine Salatschüssel hineintut in Form von Wasser und dass man die Salatschüssel dann in den Tiefkühler hineingibt und dann holt man sich heraus, gibt ein bisschen Wasser drauf, dann hat man ein kaltes Wasser. Und dann taucht man nur das Gesicht ein. Was hältst du davon? In welchen Situationen bringt mir das was? Es gibt ja Leute, die sagen, das bringt genauso viel wie eine Kälteapplikation am ganzen Körper.
Die Wirkung von dem Face Dunk in dem Eiswasser ist definitiv total gleichwertig mit einer kalten Dusche. Insofern ist es vielleicht an Plätzen, wo Wasser rar ist oder nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, selbst zu Reinigungszwecken nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, eine tolle Idee, es so zu machen, überhaupt kein Thema, bin ich voll dabei. Kann man auch gut auf Reisen erledigen, indem man sich irgendwie aus den teilweise in den Hotels vorhandenen Eiswürfelmaschinen einfach die Eiswürfel holt und sich irgendwie ein paar davon in das Waschbecken schüttet und selbst damit in Ländern, wo es tendenziell eher wärmer ist, sprich von mir aus in Australien, da früh, wenn man aufsteht, könnte man die Eiswürfel da reintun, Kopf rein, alles gut. Sympathikus, Parasympathikus, Kurve hatten wir vorher, würde da genauso funktionieren. Dopamin würde da genauso funktionieren. Cortisol würde da genauso funktionieren, also alles gut. Wenn wir aber über anti-entzündliche Wirkung oder Ähnliches denken, muss man halt fairerweise sagen, selbst wenn die Stirn als Anwendungsplatz super geeignet ist, wird die Verweildauer im Wasser tendenziell deutlich länger, als ich Luft anhalten kann. Und da wird es natürlich klar, das war wahrscheinlich auch das, was die Genies gemeint haben. Also wenn du schnorchelnderweise, keine Ahnung, bei so einem Handkühlungsprotokoll hast du ja 3 Minuten oder 2,5 Minuten Kühlung, dann hast du eine Pausezeit. Und das wiederholst du dann für 30 Minuten. Ich würde jetzt mal sagen, Handflächen, Stirn ungefähr gleiche Größe. Das würde dann bedeuten, du schnorchelst so eine halbe Stunde, 3 Minuten in der Salatschüssel, dann kommst kurz raus und dann gehst wieder rein und machst das für eine halbe Stunde. Das kann gut sein, dass es auch eine Wirkung hat, erscheint mir aber jetzt.
Jetzt sind wir da aus dem Blödeln vielleicht ein bisschen in die Ernsthaftigkeit gekommen. Kann das sein, dass man, wenn man so ein intensiveres Salatschüssel Face-Dunk-Kälte-Ding macht, dass man dann ähnliche Effekte erzielen kann, wie mit einem Handkühler?
Sagen wir mal so, es gibt einen Faktor, der da in der Gleichung noch irgendwie reingehört. Das ist der, dass natürlich der Körper grundsätzlich dazu konstruiert wurde, wenn wir es so sagen wollen, Energie zu erhalten. Mhm. Und wenn wir uns jetzt der Kälte für eine gewisse Zeit aussetzen, dann kommt es zu Abriegelungsmechanismen. Das heißt, auch an der Stirn wäre es dann einfach so, dass quasi dann die Haut so ein bisschen zumacht und nach 2, 2,5 Minuten wäre dann die Chance auch gut wieder vorbei, dass sich noch viel mehr tut. Das heißt, tendenziell wäre es schon eine gute Idee, dazwischen rauszugehen. Beim Handkühler haben sie halt deswegen noch dieses Vakuumsystem mit eingebaut, dass du quasi noch einen Unterdruck hast, der es damit sicherstellt, dass die Durchblutung in entsprechender Menge weiter stattfindet, dass eben der Körper keine Chance hat, da in den Selbstschutz reinzugehen. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen ein Unterschied. Ja. Aber Mai, du, ganz ehrlich, wenn man...
Technologisch ein bisschen avancierter als eine Salatschüssel.
Wenn man sagt, ey, ich möchte einfach, ich habe ein Problem mit Schmerzen, ich habe keinen Zugang zu so einem Gerät, auch wenn es inzwischen, glaube ich, ganz vielen Apotheken und Physios und Biohacking Labs und keine Ahnung, weiß der Fuchs rumsteht, ist es vielleicht tatsächlich eine Idee, das mal so zu machen, aber ich würde dann tatsächlich noch eher die Stirn verwenden als die Hände, weil da wissen wir es ja, das hatte man ja auch eine Zeit lang, dass man dann mit Tiefkühlerbsen gearbeitet hat, oder mit gefrorenen Getränkeflaschen im Krafttraining zwischen den Sätzen, in der Hoffnung, dass man da auch die gleichen Wirkungen wie bei diesen Cool Mittens, also sprich bei diesen Handschuhen, die Craig Heller seinerzeit gebaut hatte, erzielt. Und das hat tatsächlich auch nicht funktioniert. Also so ein bisschen die Technologie scheint bei solchen Spezialanwendungen schon eine ganz schön clevere Sache zu sein.
Jetzt gehen wir in den Vitus bitte noch hinein. Welche Art der Schmerzen wird denn da adressiert vom Vitus? Sind das jetzt nur Schmerzen, die aus Entzündungen kommen? Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Gelenksentzündungen hätte zum Beispiel, kenne ich jemanden, der das ein paar Jahre lang mit sich durchs Leben getragen hat? Oder sind das auch andere Schmerzen, die halt jetzt nicht aus nicht das Ergebnis einer Entzündung sind?
Also letzten Endes chronische und akute Schmerzen, die Ergebnis einer Entzündung sind, fix. Ganz häufig ist es beim Thema Gicht auch sehr, sehr positiv zu verorten. Ich habe immer wieder seit unserer großartigen Folge mit der Angie Eiter seinerzeit Frauen und Männer, die im Klettersport zu verorten sind bei mir im Coaching. Und die haben tatsächlich sehr häufig Hände beieinander, das kann man sich nicht vorstellen. Die sind durch diese konstante Überbelastung beim Greifen, sind es sehr oft so richtige Gichtknöchel und haben entsprechend auch Probleme. Und in dem Umfeld ist tatsächlich die Handkühlung eine komplette Epiphanie. Also das ist wirklich, wirklich brutal, was das denen bringt, weil die da quasi wirklich in eine Remessenz immer wieder zwischen den Belastungen reinkommen. Sonst ist tatsächlich alles, was das Thema Nerven angeht, auch extrem spannend. Also wir kennen ja diese Probleme mit der Neuropathie und auch da, ich bin natürlich kein Arzt und kein Apotheker, aber auch da ist es tatsächlich so, dass im Bereich von Neuropathie du mit der lokalen Kälte massiv viel erreichst. Und also das ist tatsächlich was mir jetzt sowohl in den Gesprächen mit dem Herrn Lika als auch sonst zu dem Thema noch begegnet ist. Ich würde es jetzt wahrscheinlich, klar, bei einer akuten Verletzung kann es auch sinnvoll sein, aber bei akut ist es ja immer wieder so, da streiten sich ja die Geister, wann ist es Kälte, wann ist es Wärme, wann ist es keins. Da müssten wir es ein bisschen genauer anschauen. Das Einzige, was ich aber fix ausschließen würde, sind halt offene Wunden. Alles, wo irgendwie Hautneubildung noch nicht abgeschlossen ist, da würde ich definitiv die Kälte nicht nutzen.
Ja.
Aber sonst ist es tatsächlich erstaunlich.
Wenn ich mit dem Bein in die Motorsäge gekommen bin, dann wird wahrscheinlich der Schmerz durch die Abtrennung nicht gelindert, wenn ich die Hände ins Eis tue.
Mit der Biogener Longevity Membership sicherst du dir 12 Monate unbegrenztes Biohacking-Erlebnis von Cryo über IHHT bis Rotlicht und hyperbarem Sauerstoff. Dazu kommen ein umfassender Wellbeing-Check inklusive 15 Longevity-Biomarker im Blut. Für 249 € im Monat beginnst du deine Reise zu messbar mehr Gesundheit. Aber Achtung, das Angebot ist limitiert auf 50 Personen, daher schnell sein lohnt sich. Alle Infos findest du unter www.biogena-biohacking.com.
Wobei, vielleicht ist es Ablenkung. Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass auch der zweite Teil, den Sie da angeschaut haben, den finden wir noch viel lustiger, dass es auch eine Stimmungsaufhellung gegeben hat. Und da ist es ja so, der Teil mit der Stimmungsaufhellung, Stefan, ist ja ein kompletter Widerspruch zu dem, was wir vorher beim Kaltduschen und sonst was gesagt haben, weil da haben wir letzten Endes immer gesagt, okay, das ist einfach diese Schnappatmung, diese Überaktivierung von Sympathikus und in der Folge Aktivierung von Parasympathikus. Und ich, da ist natürlich schon, wenn wir ehrlich miteinander reden, erstaunlich, dass dann so ein völlig unemotionaler Vorgang wie Hände in so einen Handkühler reinstecken, die gleichen Effekte auf die Stimmungsverbesserung zeigt. Mhm. Also das finde ich tatsächlich extrem spannend, aber das soll eben jetzt auch weiter erforscht werden und es soll tatsächlich da auch eine klinische Studie geben mit entsprechend größerer Kohorte. Und ich bin wirklich extrem gespannt, weil ich glaube, das ist einfach so ein Ding, da kommt die Kälte plötzlich bei unseren Eltern und den Bekannten unserer Eltern an, ohne jede Überwindung, ohne jedes Biohacking-Etikett-Pathos, sondern es ist immer noch toll und letzten Endes auch für die Longevity-Community, mit der ich jetzt eigentlich ja viele Überschneidungen habe, aber nicht zwingenderweise als deren Arche-Person anzusehen bin. Ich hatte kürzlich mal wieder die Nina Ruge gesprochen und da hatte sie mir eben auch ganz begeistert erzählt, wie großartig in ihrem persönlichen Longevity-Regiment sich inzwischen dieses Thema Handkühlung auswirkt und wie gut sich das auch mit der Photobiomodulation verträgt. Das heißt, nicht nur die Großgeräte, das Eisbaden, die Kryokammer scheinen die Verbindung von erst Kälte, dann Licht ganz gut möglich zu machen, sondern auch das kleine Teil muss ich tatsächlich mal ausprobieren, wäre ich so noch nicht draufgekommen. Aber das war jetzt sozusagen aus anderer Quelle noch ein Input, der mich gerade noch ereilt hat.
Soll ich ihn googeln oder was kostet so ein Vitus eigentlich?
Du kannst es googeln, wahrscheinlich findest du nicht genau was. Die Plaba, die sitzt da irgendwie in Zell am See, die Dinge fertigt und vertreibt, ich vermute mal roundabout 26.000 Euro. Also ja, Das ist schon Geld, ist halt auch natürlich für einen Physiotherapeuten, für eine Apotheke oder sowas gedacht. Und wenn du jetzt nur meinst, dass du irgendwie einmal am Tag eine halbe Stunde deine Hände kühlen möchtest, ist es wahrscheinlich nichts, was du dir persönlich kaufst, es sei denn, du bist in der Ruge. Aber also ich habe sowas im Lab stehen, ich nutze es glücklich beim Krafttraining zwischen den Sätzen und stelle es meinen Klienten natürlich auch gerne zur Verfügung, sehr häufig in Verbindung wahlweise mit dem Nanovi oder mit dem molekularen Wasserstoffgenerator zum Inhalieren von unserem lieben Freund Yasin. Also so Geschichten, wenn du eh schon rumsitzt, noch was Zweites oder Drittes zu tun, ist natürlich super. Aber wie gesagt, das soll jetzt auch keine Ode sein. Ich finde es einfach nur total spannend, dass nachdem uns immer alle gesagt haben, Kälte ist verrückt, Kälte ist so aufwendig, Kälte ist dies oder jenes, jetzt kommt da so ein Ding ums Eck, das irgendwie das alles nicht ist und wir haben trotzdem eine Auswirkung auf die autonome Regulation, wir haben eine Auswirkung auf die Schmerzwahrnehmung, wir haben eine Auswirkung auf die zentrale Verarbeitung von Reizen letzten Endes. Und halte ich für spannend, zumindest in einer Zeit, in der es wenig neue technische Innovationen gibt, ist das definitiv rückblickend auf 2025 mein Highlight, was Innovation angeht.
Kälte und Sport. Du hast jetzt ein bisschen schon hinübergeschielt in den Einsatz der Kälte beim Sport, weil du ja gesagt hast, dass du den Vitus verwendest, um zwischen einzelnen Sätzen beim Krafttraining deine Hände zu kühlen. Da erklärst du mir dann bitte, warum das so ist und warum das Sinn macht. Du hast es auch schon beim Craig Heller ein bisschen erwähnt. Kälte und Sport, Kälte und Training. Da gibt's nach wie vor, auch wenn es nicht wahnsinnig kompliziert ist, sehr viele Missverständnisse und Falschbehauptungen. Kannst du bitte ein endgültiges Verdikt sprechen? Das werden wir dann in Marmor meißeln und werden es dann irgendwie zwischen brennenden Dornbüschen verteilen.
Das ist fantastisch. Ich hätte allerdings gerne einen Kalkstein heimischer Art.
Kann man auch machen.
Gut. Super. Also letzten Endes einen Kalkstein, genau. Letzten Endes ist halt einfach so, Pre-Cooling ist extrem spannend. Die Auswirkung von Kälte auf das Belohnungssystem, die Auswirkung von Kälte auf unser Nervensystem hält mindestens 60 bis 90 Minuten an. Das heißt, man kann ohne Probleme vor einem Besuch im Krafttraining beispielsweise die Kälte nutzen, sich dann aufwärmen, sich mit Mobilationsübungen in Leistungsfähigkeit versetzen und dann das Training immer noch mit einer deutlich höheren Leistungsfähigkeit absolvieren, als man es ohne die Kälte getan hätte. Das ist völlig unproblematisch und tatsächlich nur positiv. Kälte nach der Belastung ist einzig und allein für Leute super, die möglichst schnell wieder fit werden wollen, aber denen es nicht um eine körperliche Anpassung geht, weil letzten Endes, wir erinnern uns, es gibt diese Glockenkurve mit dem Entzündungsreiz und wenn wir den eben nicht bis zu einem gewissen Punkt hochkommen lassen, sondern vorher unterdrücken, gibt es keine Anpassung.
Es gibt unterschiedliche Anpassungen des Trainingsreizes. Es gibt das Muskelwachstum, das wüsste ich jetzt schon. Wenn ich jetzt will, dass meine Muskeln wachsen nach dem Training, dann darf ich nachher nicht gleich in die Kälte gehen, sondern muss ich warten, wobei ein bisschen kalt duschen kein Problem ist. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Ausdauersportler bin und ich will meine Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern, ist das dann auch kontraproduktiv, wenn ich nachher ins Eisbad gehe, oder wirkt das nur auf das Muskelwachstum, auf die Muskelbildung?
Tatsächlich ist es so, eine gewisse Form von Entzündungsmediation gibt es immer noch, aber ich würde da die Dosis nochmal anders setzen. Also beim Eisbad beispielsweise, wenn du da noch für 90 Sekunden nach dem Duschen reingehst, um dich abzuschrecken, alles gut. So ab 2 Minuten 30 kannst du davon ausgehen, es macht eine Entzündungsreaktion fürs Krafttraining fix kaputt. Bei der Kryokammer, aufgrund der deutlich höheren Kälte, auch wenn man es tatsächlich als nicht so unangenehm oder geistig herausfordernd erscheint, würde ich fix nach dem Krafttraining sein lassen. Das würde ich noch nicht mal ein bisschen probieren, sondern einfach mal gar nicht. Wenn es jetzt um das Thema Ausdauersport geht, wir haben ja da nur einen ganz leichten Entzündungsreiz, der sozusagen auch Informationen für die Adaption letzten Endes ans Herz-Kreislauf-System weitergibt. Also ich würde es nicht tun. Aber ich kenne viele auch hochklassigere Freizeitathleten, also jetzt nicht zwingenderweise Profis. Ich habe momentan keinen Ausdauersportler im Coaching, den ich als relevanten Probanden heranziehen könnte. Da ist es tatsächlich so, da machen das schon viele, weil sie einfach sagen, ihnen tut's gut und sie sehen keinen Einbruch. Also Ausdauer allein, aber selbst wenn du schon so ein Hyrox, so ein neuer Hybridathlet sein möchtest, da würde ich es jetzt schon wieder nicht mehr machen.
Und in einer Spielsportart, also wenn ich zum Beispiel sowas Absurdes machen würde wie Tennis spielen, wie kann ich dann nach einer intensiven Trainingseinheit, wo es ja auch darum geht, Konzentration, Koordination, solche Dinge zu trainieren, da wäre Kälte eigentlich nicht so ein Problem, denke ich mir jetzt, oder?
Also ich würde es jetzt auch so sehen, also ich meine, die Zeiten von Thomas Muster, als ich Tennis noch gut fand, sind lange vorbei. Der hat das Ganze ja seinerzeit durch Muskulatur und Willen erledigt. Das, was diese Ballerinas von heute machen, na, die können schon ins Wasser gehen.
Schau, ich gebe die Schnittanmerkungen weiter an den Roman. Das heißt, ich habe die letzte Möglichkeit, allzu beleidigende Dinge, die du sagst, rausschneiden zu lassen einfach. Die werden
aber,
dann einfach nicht
aber
die Welt
rausgelassen. Du wirst mir doch eingestehen, dass die Bilder von Thomas Muster, der steirischen Eiche, wie er nach seinem Kreuzbandriss mit diesem riesigen Baumstamm auf den Schultern einheimige Kniebeugen gemacht hat und sei quasi seinen Weg zurück in den Tennissport hat begleiten lassen, dass die auf einer emotionalen Skala mit Sicherheit das Größte waren, was man jeweils im Sinne von Comeback oder sowas erlebt hat. Also ich habe ISO-Speed-Aufkleber vom damaligen Hersteller seiner Tennisseite, die habe ich gesammelt wie Oblaten, weil ich es einfach völlig irre fand, dass jemand einfach nur aus schierem Willen sagt, es ist doch mir wurscht, ob ihr mich jetzt rausgeschmissen habt, ich komme schon zurück, ich zeig's euch.
Wir Österreicher, wir müssen ein bisschen mal nach unten kommen, damit wir nach oben kommen können. Der eine verbrennt sich halbert und wird nachher Formel 1 Weltmeister. Der zweite lässt sich mit dem Motorrad das Bein halb abreißen und gewinnt dann noch einmal eine Weltcup-Abfahrt oder einen Super-G gewonnen nachher. Und ein dritter lässt sich halt das Knie demolieren und gewinnt nachher Paris. Wir machen das so. Mir fehlt offenbar noch ein bisschen so ein schmerzhaftes Erlebnis, damit ich einen Durchbruch noch schaffe. So, die Leute wollen von uns wissen, wie sie mit der Kälte umgehen. Nicht alle,
ja.
Alle wollen uns nur dabei zuhören, wie du unflätig dich über Tennis äußerst. Wir waren bei Kälte und Sport.
So, genau. Also nochmal, vorher ja, hinterher vielleicht nach dem Wettkampf super, für Ausdauersport vermutlich auch super, bei Schmerzen auch super. Sonst würde ich tatsächlich das Timing einfach ein bisschen großzügiger gestalten und mal 14 Stunden Abstand zwischen dem Entzündungsreiz und einer echten Kälteexposition setzen. Denn letzten Endes, und das ist ja wirklich das Wesentliche an dieser ganzen Episode, Kälte ist ein Werkzeug. Es ist kein Lebensstil, es ist kein Allerheilmittel, sondern es ist ein verdammt cooles Werkzeug, wo man im Bereich mentale Klarheit, körperliche Regeneration, Schmerzverringerung, nennen wir es mal so, Stimmungsaufhellung und noch ein paar anderen außenrum. Wir erinnern uns an die berühmt-berüchtigten Testosteron-Experimente von Maxi Gotzler, der irgendwie in jungen Jahren durch das Kühlen seiner Gonaden da den Testosteronwert nach oben gebracht hat in ein paar Wochen. Also es gibt ja da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man Kälte nutzen kann, aber die haben alle eines gemein, es ist ein Werkzeug und keine Religion. In Zeiten, wo wir das Mobiltelefon auch den ganzen Tag mit uns rumtragen, auch wenn wir gerade sicher nicht telefonieren wollen, ist es ein bisschen schwierig geworden. Aber im Endeffekt ist es bei der Kälte und bei der Handynutzung das Gleiche. Wir sind halt einfach an einen Punkt gekommen, wo wir den ganzen Tag mit einer Mistgabel durch die Gegend laufen, obwohl wir sie wahrscheinlich die meiste Zeit gar nicht brauchen. Also ich finde, Kälte ist super, Kälte ist wichtig, Kälte ist einfach ein Werkzeug und für dieses Werkzeug würde ich mir sagen, was ist mein Ziel? Geht's um eine Leistungsverbesserung? Geht's um eine Schmerzreduktion? Geht's vielleicht wirklich um diese Stoffwechseladaption? Wo stehe ich gerade? Was ist mein Stressniveau? Wie kann ich mit der Kälte arbeiten? Passt zu mir eine lokale oder eine Ganzkörperanwendung? Wie lange mache ich das Ganze schon? Bin ich Anfänger? Dann würde ich das Ganze eher moderat gestalten, die Exposition der Kälte eher kürzer wählen und das Ganze dafür mit einer gewissen Regelmäßigkeit tun, um vor allem die mentale Adaption nach vorne zu bringen. Wenn ich dann so ein bisschen weiter fortgeschritten bin, kann man sich überlegen, welche Kombinationsmöglichkeiten gibt's? Wie kann man sich überlegen, wie lang bleibe ich drin? Mache ich tatsächlich so eine Runde mit Aufwärmen zwischendurch und gehe dann nochmal rein? Baue mir auch quasi einen Trainingsplan für die Kälte, genauso wie wir es ja sonst im Sport auch tun und stimme das Ganze eben ganz wesentlich auch auf andere Dinge an, die in meinem Leben wichtig sind.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber weil ich so höflich war, ist meine Frage jetzt schon ein bisschen outdated, ich stelle sie trotzdem. Angenommen, ich bin jetzt beim Krafttraining und mache 3 Sätze zu je 10 Wiederholungen mit 100 Kilo beim Bankdrücken. Mhm. Ja? Und ich bin vorher gut gekühlt. Mhm. Entweder irgendwie, ich war vorher in der Kälte, im Eisbad, oder ich habe meine Hände gut gekühlt, was auch immer. Welche Leistungssteigerungen sind denn da erreichbar? Ist das messbar? Ist das ungefähr angebbar? Oder
in der hellerschen Arbeit waren es 20%.
20%?
Das ist krass, ja. Und es war auch so, dass bei gleicher Belastung die Anzahl an Wiederholungen massiv nach oben gegangen ist. Also das ist schon wirklich signifikant. Ey, ich meine, klar, wir haben es alle mitbekommen. Ich habe ADHS, klar, wir haben es alle mitbekommen, wenn du zwischen den Trainingssätzen Pause machen sollst und du hast dann womöglich ein Mobiltelefon in der Nähe, kann die Zeit auch deutlich länger werden zwischen den Sätzen als geplant war, weil dir halt noch was einfällt oder schnell eine E-Mail schreibst. Wenn wir das aus der Gleichung rausnehmen, dann ist es halt so ein Handkühler, wo ich meine Pfoten 2:30 drin habe und danach mache ich den nächsten Satz, hilft mir auch bei der Struktur, das ist mein Teil,
ja.
Aber der andere Teil ist halt tatsächlich die Verbesserungen bei den Leuten von dieser College-Mannschaft seinerzeit waren so signifikant, dass der Heller danach losgegangen ist und Geld eingesammelt hat und dieses Handkühlungsprojekt wurde ja auch vom US-amerikanischen Militär mitfinanziert, also das ist schon tatsächlich so, das ist an der Spitze der Wissenschaft, wo wir da sind, das ist tatsächlich real und nicht irgendwie Einbildungsscheiß.
Und wenn du es jetzt selber einsetzt, bei dir, in deinem Krafttraining, in deinem Sportritual, welche Verbesserungen merkst du dann oder merkst du auch Verschlechterungen, wenn du die Kühlung nicht einsetzt?
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich habe natürlich teilweise bei mir im Lab Sachen, die ich unterwegs nicht habe. Das heißt, sowas wie diese Vitruvian-Plattform mit den Elektromotoren, die steht leider Gottes noch in keinem Hotel, in dem ich regelmäßig trainiere, weil irgendwie tun sich die Vitruvians gerade ein bisschen schwer, neue Ware zu beschaffen. Wie es scheint, ich hoffe, da kommt bald mal wieder was. Das heißt, dementsprechend habe ich keinen 100% Vergleich, aber ich gehe davon aus, dass es bei mir fix so ist, dass ich auch eine deutlich geringere Leistung beim Bankdrücken zum Beispiel zustande bekommen, wenn ich nicht kühle dazwischen. Aber kann auch Einbildung sein. Es ist auch teilweise so, wenn du unterwegs bist, machst du weniger Pause zwischen den Sätzen, weil du es meistens eilig hast. Ich trainiere da irgendwie vor der Zeit, wo die anderen Leute zum Frühstück gehen und danach beginnen meiste Seminare. Das heißt, ich mache da in 30 Minuten das, was ich sonst in 45 Minuten mache. Das kostet natürlich auch ein paar Körner, um ehrlich zu sein.
Super. Ich glaube, wir sind durch. Oder hast du noch irgendetwas am Herzen, das du loswerden
willst? Nee, also ich muss tatsächlich sagen, denk dran, erst Kälte, dann Licht, bleibt nach wie vor ganz fürchterlich.
Das Licht haben wir nicht gesagt. Also, wenn Sie ins Rotlicht gehen, wenn Sie die Photobiomodulation sich angedeihen lassen, dann können Sie die Wirkung deutlich erhöhen, wenn Sie vorher Kälte konsumiert haben.
Genau. Und wenn Sie Photobiomodulation nutzen, dann nutzen Sie bitte Geräte mit den richtigen Lichtfrequenzen. Da passiert gerade wieder ganz viel mit ganz lustigen Zusatzfrequenzen, was dann ein bisschen wenig bringt. Der Code Stefan10 gestattet euch bei Hiachi Photobiomodulation so zu kaufen, wie ihr sie auch wirklich haben wollt, weil sie funktioniert. Ist zwar ein bisschen Werbung, aber da bin ich schamlos, weil ich bin ja an der Firma auch beteiligt. Das heißt, ich darf das. Dementsprechend schaut da gerne dazu rein. Und wie gesagt, diese Kälte-Licht-Kombination, die kennen wir eben schon aus den Zeiten, wo man noch Sonnenbaden gegangen ist, wenn man im Frühjahr das erste Mal am See lag und das Wasser war noch ein bisschen frisch und du bist nach dem Baden wieder in der Sonne gelandet, hast du meistens einen Satz von dir gegeben, wie die Sonne hat jetzt mehr Kraft als vorher. Und das ist tatsächlich etwas Physiologisches, das hat die Natur so eingerichtet, das haben wir zuerst an Fröschen nachweisen können und später eben auch an der menschlichen Haut. Die Lichtdurchlässigkeit der Haut wird durch das Pre-Cooling erhöht, das heißt, die guten Frequenzen der Photobiomodulation, sowohl die Infrarot- als auch die Rotlichtfrequenzen, dringen einen Tacken tiefer in den Körper ein und vor allem die Mitochondrien freuen sich dann doppelt, weil sie sowohl wegen der Kälteexposition als auch wegen dem Lichtreiz eine Motivation bekommen haben, mehr ATP zu produzieren, bedeutet mehr Energie und ein bisschen bessere Funktion im Kopf. Also insofern, die Kombination bleibt nach wie vor geil und funktioniert auch, haben wir von Nina Ruge gelernt, mit Handkühlung und Photobiomodulation.
Danke, Nina. Danke.
Und auch Nina Ruge nutzt Hayachi, habe ich gehört.
Okay.
Also insofern.
Ja. Na, sie ist ja
auch ganz
schön. Sie ist ja auch sehr rugendlich.
Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, jetzt muss ich den Stefan quälen. Was machen wir nächste Woche außer Kalauern?
Nächste Woche präsentierst du uns 3 Studien, die dich besonders interessiert haben, überrascht haben, erstaunt haben, die du mit der Welt teilen möchtest, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin sehr gespannt, welche Studien du mitbringst. Bis dahin. Diesen Freitag machen wir keine Folge, wir machen nur jeden zweiten Freitag eine Folge. Das heißt, Sie haben Zeit, extra Zeit, um sich für unseren Newsletter anzumelden. Da gehen Sie auf biohacking-praxis.de. Dort geht das dann ganz einfach.
Genau. Und in diesem Sinne ärgere ich mich gerade. Ich hätte eigentlich die Studie vom Lika für die 3 Studien nutzen können.
Das kannst
du trotzdem
machen.
Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht mache ich trotzdem. Überlegen wir es noch. Oder wir schieben es auf die nächste Mal. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bleibt uns gewogen.
Danke.
Und der Cliffhanger hängt.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Taurin. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Taurin ist wichtig für die zelluläre Homöostase, also das innere Gleichgewicht der Zelle. Es stabilisiert Zellmembranen, reguliert Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, wirkt als Antioxidant und unterstützt die Entgiftung reaktiver Sauerstoffverbindungen, den sogenannten freien Radikalen. Mit zunehmendem Alter sinkt der Taurinspiegel im Blut. Und genau das hat die Forschung aufmerksam gemacht. Tierstudien zeigen, dass Taurinmangel mit beschleunigtem Altern, mitochondrialer Dysfunktion und Entzündungsprozessen verbunden sein kann.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Große Aufmerksamkeit bekam Taurin durch eine Science-Studie von 2023. Forscher gaben Mäusen, Würmern und Affen Taurin und beobachteten in allen 3 Arten eine verlängerte Lebensspanne sowie Verbesserungen bei Stoffwechsel und Entzündungsmarkern. Beim Menschen gibt es bisher keine Langzeitstudien zur Lebensdauer, aber Beobachtungen zeigen, dass höhere Taurinspiegel mit einem besseren metabolischen Profil zusammenhängen. Darüber hinaus wird Taurin im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-System, Muskelfunktion, Augen und Regeneration nach Belastung untersucht. Mit vielversprechenden, aber noch nicht endgültigen Ergebnissen.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Taurin wird im Körper aus den Aminosäuren Cystein und Methionin gebildet. Es ist keine klassische Proteinbaustein-Aminosäure, sondern wirkt gewissermaßen als zellulärer Regulator. Es beeinflusst Kalziumströme, stabilisiert Zellmembranen, schützt Mitochondrien und moduliert Entzündungssignale. In der Leber dient es zudem der Bildung von Gallensäuren. Das ist zentral für die Fettverdauung und die Entgiftung.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Der Name Taurin stammt vom lateinischen Taurus, Stier, weil es 1827 erstmals aus Ochsengalle isoliert wurde. Ironischerweise wirkt es eher beruhigend als aufputschend, obwohl es in Energy Drinks enthalten ist.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Taurin ist üblicherweise sehr gut bioverfügbar, sowohl als Pulver als auch in Kapseln. Die meisten Studien verwendeten Dosierungen zwischen 1 und 3 Gramm pro Tag. Wichtig ist die Reinheit, idealerweise bei 99% oder mehr und ohne Zusatzstoffe.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Du achtest auf deinen Schlaf, deine Ernährung und deine Routinen. Und dennoch kommst du nicht richtig in deine Kraft, dir fehlt der Fokus und du hast das Gefühl, trotz allem Einsatz nicht so voranzukommen, wie du möchtest. Genau hier setzt Lilac Quantum Tech an. Mit konzentrierter, natürlicher Quantenenergie und stärkenden Frequenzen, wissenschaftlich belegt in über 40 placebo-kontrollierten Studien. Die Produkte von Lilac Quantum Tech stärken dein Biofeld, fördern schnelle Regeneration, mentale Klarheit und Vitalität und harmonisieren zugleich die Effekte von Elektrosmog. Und das Beste, sie lassen sich ganz einfach in deinen Alltag integrieren, ob im Beruf, im Familienleben, auf Reisen oder im Training. Entdecke jetzt Quantentechnologie der neuen Generation auf lilac.de und sichere dir mit dem Code Biohacking Praxis 10% Rabatt.